Die Gemeinde, ein Ort, wo alle Facetten des Lebens vorkommen. Und doch ist die Gemeinde ein Ort, der weltweit einmalig ist. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt wie die Gemeinde Jesu Christi. Denn in der Gemeinde Jesu hat Gott verheißen, ganz besonders da zu sein. Ja, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi war der Augenblick, als Gott sich selbst neu geschenkt hat. Damit meine ich jetzt nicht, indem er für uns gestorben ist und auferstanden ist, sondern indem Jesus den Heiligen Geist geschickt hat. Als der Heilige Geist auf die Erde kam, der Heilige Geist Menschen berührt hat, das war die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi. Und so kann die Gemeinde wirklich ein Ort sein, in der Kraft des Heiligen Geistes, wo Leben in allen Facetten da sein darf und Raum gewinnt. Das fängt damit an, dass wir uns mit den Lachenden zusammen lachen, dass wir zusammen feiern, Gott feiern, dass wir trösten und Trost empfangen. Gemeinde ist ein Ort, wo das ganz bewusst Raum haben darf und vielleicht mehr denn je nötig ist in unserer Welt. Ich bete mal für die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen, dass du uns zusammenrufst, hier heute Morgen versammelt hast, damit wir hören, was du zu sagen hast. Herr, und so bitte ich dich, dass du aus meinen Worten das rausnimmst, was ich mir für schlaue Gedanken gemacht habe, sondern dass in meinen Worten das drinsteckt, was du heute Morgen sagen willst. Rede du selbst, Jesus. Amen. Die Geschichte, die ich auf dem Herzen habe, ist auch eine traurige Situation. Eine scheinbar hoffnungslose Lage. Und zwar ist Israel lange Zeit vor Gott weggerannt gewesen. Hat lange Zeit ohne Gott gelebt, hat sich Götzen gesucht und Gott hat immer wieder geworben, mal mit krasseren Worten, mal ganz sanft, aber geworben um sein Volk. Und sie haben einfach nicht gehört und es kam so weit, dass Israel sein versprochenes Land, sein heiliges Land verlassen musste. Erst wurde das Nordreich komplett vernichtet von den Assyrern. Das Volk wurde vermischt, wurde aufgelöst und dann das Südreich auch erobert von Babylon und die Menschen dort weggeführt nach Babylon, in Vorstädten von der babylonischen Hauptstadt angesiedelt. Sind Jahrzehnte ins Land gegangen, ohne Aussicht darauf, dass sie jemals zurückkehren könnten. Aber dabei ist es nicht geblieben. Und zwar möchte ich eine Begebenheit vorlesen, die im Buch Esra steht. Und zwar war angekündigt vom Propheten ein Wort von Gott. Gott selbst hat gesagt, Israel, ich will euch als Volk aus dieser hoffnungslosen Situation herausführen. Ich will euch trösten, ich will euch ermutigen, ich will euch stärken und ich werde euch in euer Land zurückführen. Aber wer kann dieser Weltmacht Babylon Israel abbringen? Und Gott hat gesagt, ich werde mir einen König erwecken. Den gibt es noch nicht. Den werde ich erwecken. Ich verrate euch sogar den Namen. Es ist der König Kyros. Und dieser König wird auftreten und wird Babylon in die Knie zwingen. Und er wird euch eure Freiheit wiedergeben. Und das Faszinierende geschah. Es ist tatsächlich ein König aufgetreten mit Namen Kyros. Ein König von Persien. Ich lese euch aus dem Buch Esra, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das er durch den Propheten Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Er hatte das geschafft vorher, was keine andere Nation gelungen war. Er hat das Weltreich Babylon niedergerungen. Und Gott hat ihm jetzt was ins Herz gegeben. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer ist unter euch von seinem Volk, mit dem sei sein Gott? Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Ein heidnischer König, der gesagt hat: Mensch, zu mir hat Gott gesprochen. Gott hat gesagt, ich soll dieses Volk freisetzen. Ja, sogar ich soll noch mehr tun. Ich soll dafür sorgen, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Als Babylon Jerusalem erobert hat, haben sie die Stadtmauer geschleift, haben alle großen Häuser der Stadt niedergebrannt, alle Paläste, den Tempel geplündert, das Gold verschleppt und den Tempel auch zerstört, niedergerissen. Der Tempel, der von Salomo gebaut war. Und dieser König sagt: Leute, überall wo es noch Leute von diesem Volk gibt, gebt ihnen Gold mit, gebt ihnen Silber mit und lasst diesen Tempel bauen. Was ist das für ein Volk, dass Gott sagt: Alle Welt, egal ob ihr an Gott glaubt oder nicht, alle Welt soll da rein investieren, dass dieser Tempel wieder errichtet wird, dass dieses Volk wieder nach Hause kann. Im Jahr 538 vor Christus wurde tatsächlich Israel aus der babylonischen Gefangenschaft entlassen und sie haben sich auf den Heimweg gemacht. Ihr Anführer hieß Zerubbabel, also Sohn oder Abkömmling Babels. Also der wurde wahrscheinlich in der babylonischen Gefangenschaft geboren und er ist losgezogen mit einem gewaltigen Auftrag. Er sollte das Volk nach Jerusalem zurückbringen. Damals gab es ja keine Flugtickets, die man mal buchen konnte, 3 Charter-Airlines. Damals konnte man auch nicht eine Autobahn nehmen. Das war ein mühsamer Weg. Und die waren ja nicht nur auf Wanderschaft so unterwegs. Sie hatten sich ja häuslich niedergelassen dort. Und die haben also Sack und Pack genommen, Wagen, Karren, ein langer Zug von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, von Babylon nach Jerusalem, nach Hause. Und er hatte den Auftrag: Bring die Leute gut dahin. Und er hatte noch einen Auftrag: Setze den Gottesdienst wieder ein, damit der einzig wahre Gott wieder angebetet wird. Zerubbabel, und ich habe noch einen Auftrag für dich: Baue diesen Tempel Gottes wieder auf. Baue einen zweiten Tempel. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht und sind tatsächlich angekommen, haben die Opfer wieder eingeführt, haben das, was Gott geboten hat, haben sich wieder danach ausgestreckt. Es gibt lange Listen im Buch Esra, was sie alles mitgenommen haben. Und dann fangen sie an, diesen Tempel wieder zu bauen. Und dann läuft es aber nicht mehr so glatt. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua, das war der damalige Hohenpriester, und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihn geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israels antworteten ihnen: Es gehört sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes, die waren ja abgewiesen worden, die Juden mutlos und schreckten sie vom Bauen ab. Und der ganze Bauprojekt kam zum Erliegen. Man hat nicht mehr am Tempel gebaut. Man stand vor Problemen und wusste nicht, wie sollen wir mit den Leuten, wie sollen wir uns dagegen stellen? Die Stadt war ja weitgehend noch ein Trümmerfeld. Wir sind nicht in der Lage, da Kontra zu bieten. Und eine tiefe Mutlosigkeit hat das Volk ergriffen. Wenn man sich, ich will mal in die Gegenwart springen, wenn man sich die Situation in Europa, in Deutschland anschaut, dann mag dem einen oder anderen vielleicht auch Mutlosigkeit entgegenschlagen. Dass man sagt, Mensch, wenn man die Zeitung aufschlägt, Kirchen werden reihenweise geschlossen, weil die Leute aus den Kirchen austreten, den Menschen anscheinend der Glaube an Jesus nichts mehr zu geben hat. Und auf der anderen Seite wird eine Moschee nach der anderen gebaut. Und da könnte sich eine tiefe Mutlosigkeit breit machen. Auch die Perspektive hier im Harz, geistlich gesehen, wie finster ist dieser Harz? Vielleicht erahnen wir es noch nicht einmal. Wie viel Hexerei, Okkultismus hier auch über dieses Kulturelle hinaus wirklich praktiziert wird. Aber es gibt ein großes Aber, und das gab es auch für Israel. Damit ist nicht das letzte Wort gesprochen. Das, was uns vor Augen ist, das, was wir sehen, man könnte auch sagen, zum Beispiel, dass es die Pfingstgemeinde hier gibt, das ist eine tolle Sache. Amen, ja! Dass es die Pfingstgemeinde hier gibt, ist eine tolle Sache. Doch wie viel verändern wir hier draußen? Wie viel, ich bin jetzt ein Jahr da, was haben wir als Pfingstgemeinde in dem einen Jahr in der Gesellschaft wirklich verändert hier? Haben die Menschen Hoffnung, Perspektive durch uns bekommen? Also wenn man sich gewisse Sachen anschaut, könnte sich Mutlosigkeit breit machen. Und dann haben wir angefangen, uns mit der Gemeindevision zu beschäftigen. Die Gemeindevision enthält einen ganz interessanten Vers. Und ich habe mal geguckt, wo der steht. Und der steht jetzt nicht in Esra, aber der hängt sehr eng mit der Geschichte in Esra zusammen. Und zwar steht er in Sacharja. Der Prophet Sacharja lebte zur Zeit Esras und war auch dort bei Esra. Jetzt habe ich es wieder zu schnell zugeschlagen. Jawohl, da haben wir es. Esra 5. Also tiefe Mutlosigkeit hatte sich breit gemacht. Und dann Esra 5. steht: Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Also es kam zu prophetischen Worten. Da machte es sich auf, aufgrund dieser prophetischen Worte, machte es sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen. Und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Sie haben ein Wort bekommen von Gott, die sie ihren Blick abwenden ließ von den Problemen, von dem Widerstand, den sie erwartet, den sie bekommen haben, sondern haben ihren Blick auf ihre Berufung gerichtet. Was konnte sie überwinden, diese, helfen, diese Probleme zu überwinden, diesen Widerstand zu überwinden? Und diese Prophetie, die geholfen hat, diesen Widerstand zu überwinden, der steht in unserer Gemeindevision. Den hat Gott auch ausgesprochen, in unsere Gemeindevision hineingelegt. Und ich glaube, der steht da nicht umsonst. Ich glaube daran, dass dieses Wort Kraft hat, bis hinein in unsere Gemeinde, hier in Clausthal-Zellerfeld, hier in den Harz, bis heute. Dieser Vers, ihr ahnt's, steht in Zacharia 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das hat das ausgelöst. Ich will mal die gesamte Vision lesen. Zacharia hatte mehrere Visionen von Gott bekommen. Und das war die fünfte Vision. Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf. Also Kapitel 4, Vers 1. Weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale obendrauf, auf dem sieben Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder einzelnen Lampe. Also Öllampen, sieben Stück auf dieser Schale, und jede Öllampe hat sieben Schnauzen, wo wieder eine Flamme dran brennt. Und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Er beschreibt später, ein paar Verse später, dass er auch noch sieht, wie Öl aus diesen Ölbäumen herausfließt, ich nehme an, und die Lampen speist. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. Zacharia sagt: Keine Ahnung, was ich hier sehe. Und der Engel antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Also eine sehr spezifische Aussage. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. So nach dem Motto: Richte ihm aus. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Er stand ja da und hatte all die Probleme um sich herum gesehen, all den Widerstand. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg? Problem. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird: Glück zu, Glück zu. Da habe ich an Clausthal-Zellerfeld gedacht. Der Schlussstein von dem Bau Gottes wird gesetzt und es wird gerufen. In Clausthal-Zellerfeld gibt es ja diesen Bergmannsruf: Glück auf, Glück auf. Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird: Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn: Die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr es erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Das stellt euch mal vor, das stellt euch mal für unsere Gemeinde vor. Der den geringsten Anfang gesehen hat, da leider verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Verachtet nicht den kleinen Anfang. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Und ich hob an und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du das nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind zwei Gesalbte, die von dem Herrscher aller Lande stehen. In 516 v. Chr. wurde dieser zweite Tempel fertiggestellt. Er wurde gegen allen Widerstand gebaut. Und ich sehe vor mir den Harz, der jetzt vielleicht bekannt ist durch seine Hexerei und wo die Werbeindustrie voll drauf abfährt. Und ich sehe vor mir den Harz, der eines Tages bekannt sein wird als der Ort, wo man Gott begegnen kann. Der Ort, wo der Schlussstein gesetzt wird. Der Ort, wo man sagt, Halleluja, hier ist Gott zu finden. Komm in den Harz und du wirst auf Gott stoßen. Ich freue mich auf diese Zeit. Jetzt könnte man sagen, oh Andreas, wie soll diese Vision Wirklichkeit werden? Wie soll der ganze Harz umgekrempelt werden? Hier ist jahrhundertelang ist zwar immer wieder mal die Sehnsucht da gewesen, aber im Prinzip nichts Großartiges passiert. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das steht in unserer Gemeindevision. Und Gottes Wort fällt nicht zu Boden. Ich glaube daran, dass Gottes Wort nicht zu Boden fällt, sondern dass Gott es hochhält. Und wenn er das zusagt, wird er das halten. Und wenn Gottes Geist wirkt, verratet mir mal, was kann dem widerstehen? Gar nichts, gar nichts, gar nichts kann dem widerstehen. Wir sehen vielleicht hier ein Problem, da ein Problem und sehen, oh, wie soll das werden? Aber Gottes Geist kann alle Probleme überwinden. Und die Leute damals haben mutig angepackt. Sie haben gesagt, boah, das ist eine Zusage, das ist ein Wort von Gott. Nach diesem Wort wollen wir handeln und sind vorwärts gegangen und haben angepackt, diesen Tempel wieder aufzubauen. Gott ist am Werk, auch heute noch. Der Schlüssel zu dem Ganzen ist Vers 6 und 7. Ich will es nochmal vorlesen. Und also Sacharja Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Und er antwortete und sprach zu mir, der Engel, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, der den Auftrag gekriegt hat, bau den Tempel wieder auf. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, dass du doch vor Zerubabel zu einer Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück auf, Glück auf. Der Anfang ist darin, dass es beginnt mit dem Heiligen Geist. Ich fand die Lieder vorhin, die wir so gesungen haben, war wieder mal nicht abgesprochen. Ich fand das so klasse. Wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen ihn mehr denn je. Wir brauchen dich selber. Wenn man anschaut, wie hat das Wirken Jesu Christi angefangen? Lukas Evangelium, 4. Kapitel. Wenn man da liest, war das erste, also ganz am Anfang vom Wirken Jesu stand ja, er wurde getauft, er ist in die Wüste geführt worden vom Geist, da vom Teufel versucht worden, hat sich nicht versuchen lassen, sondern hat dem Teufel widerstanden, mit Worten aus der Schrift, der Teufel ist gewichen, Engel haben ihm gedient und dann hat er seinen Dienst begonnen. Und er ist zurückgekehrt. Und es heißt in der Bibel, in der Kraft des Heiligen Geistes hat er seinen Dienst begonnen. In der Kraft des Heiligen Geistes hat er begonnen zu dienen. Und ich glaube, das ist das, was wir mehr denn je brauchen. Wir müssen uns wieder neu ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Wir können uns nicht ausruhen und sagen, oh, wir sind Pfingstkirche, oh, irgendwo haben wir schon den Heiligen Geist. Ich glaube, wir brauchen ihn. Und dabei rede ich nicht vorrangig von, oh, wir brauchen ihn, damit spektakuläre Wunder passieren. Ja, ich freue mich auch, wenn Heilungen passieren, wenn wir für jemanden beten und dann wird berichtet, wow, bin gesund, Halleluja. Aber der Kern sitzt tiefer, weitaus tiefer. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er unsere Lebenskraft ist. Die Bibel sagt, als wir gläubig wurden, steht im Epheserbrief, als wir gläubig wurden, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir tragen das Siegel des Heiligen Geistes auf uns. Aber was uns fehlt, ist die ganze Fülle der Kraft des Geistes in unserem Leben. Wie ein Gefäß, das bis zum Rand, bis überlaufen voll ist. Das ist das, was uns sehr, sehr viel fehlt. Auch, und ich denke, gerade wir als Pfingstkirche sollten da einen Auftrag sehen, uns dieser Kraft auszustrecken. Herr, wir wollen das haben. Und zwar nicht primär Zeichen und Wunder, die dürfen auch folgen, so wie in der Bibel steht. Die Zeichen und Wunder werden folgen denen, die dürfen folgen. Aber, Herr, wir wollen dich haben, dich selber haben, weil der Heilige Geist ist nicht irgendein komischer dritter Status eines Glaubensartikels, sondern der Heilige Geist ist der lebendige Gott selber. Wir glauben ja an den dreieinigen Gott, drei in eins. Komische Mathematik, drei in eins. Gott sagt, ich bin der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Person, ist Gott selber. Und Jesus sagt, es ist gut für euch, zu den Jüngern damals, es ist gut für euch, dass ich jetzt gehe, weil würde ich nicht weggehen, das steht im Johannesevangelium, würde ich nicht weggehen, würde der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Und der Heilige Geist, der kommt nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wie Jesus bei den Jüngern war. Der Heilige Geist kommt Pfingsten und erfüllt die Jünger. Er kommt wie Feuerflammen, die sich auf den Leuten draufsetzen und sie werden erfüllt. Sie als Gefäße werden gefüllt mit dem Heiligen Geist und damit auch mit seiner Kraft. Denn da, wo der Heilige Geist ist, da ist Kraft. Da ist Leben. Da ist Stärke. Da ist Durchbruch. Und Gott selbst nimmt durch den Heiligen Geist Wohnung in uns. Jesus, komm in mein Herz. Ein Gebet, das ich so oft immer wieder mit Begeisterung bete. Irgendwann war mal der erste Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal gebetet habe. Jesus, komm in mein Herz. Und Jesus hat sich einladen lassen und ist als in der Kraft seines Heiligen Geistes in mein Leben gekommen, hat Wohnung genommen in mir. Und mit jedem Gebet, ja, Jesus, ich brauche dich neu. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich neu. Wer mal beim Beten, ich wurde mal gefragt, ja, zu wem bete ich denn eigentlich? Zum Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist? Ich muss euch sagen, wenn ich bete, springe ich von einem zum anderen, weil es ist ein Gott. Ein Gott, der wirkt alles in allem. Und deswegen habe ich kein Problem zu sagen, oh, Jesus, komm in mein Herz, komm. Komm, mach mein Leben neu. Heiliger Geist, danke, dass du da bist, dass du mich füllst. Und die Bibel sagt, in dieser Kraft des Heiligen Geistes können wir ein neues Leben führen. Ein Leben, das Barrieren überwindet, das Mutlosigkeit aufbricht. Und ihr müsst mal lesen, die Frucht, die in einem Leben eines Christen wachsen kann, wenn der Heilige Geist Raum bekommt, da wächst Frucht. Liebe. Liebe für einen selber, dass man sich selber annehmen kann. Aber auch Liebe für den Nächsten, für den anderen. Liebe für die Geschwister hier untereinander. Liebe für den Nachbarn über den Gartenzaun drüben. Da wächst Freude. Eine neue Lebensfreude kann da entstehen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns Raum gewinnt. Da kann eine neue tiefe Freude entstehen. Wir, gerade jetzt in der Adventszeit, fragen ja viele Menschen danach, Mensch, Weihnachten ist zu einem Geschenkefest geworden. Wo finde ich denn noch diese tiefe Freude? Bei unserem Gott findet man die. Oh, ich wünsche mir, dass ihr Mut habt, wenn jemand diese Frage stellt, zu sagen, boah, diese Freude, diese wirkliche Weihnachtsfreude, die findest du bei meinem Gott. Wenn der Heilige Geist Raum hat in deinem Leben, können diese ganzen anderen Facetten der Frucht des Heiligen Geistes wachsen. Freundlichkeit, Geduld. Boah, ein geduldiger Mensch, ein wirklich geduldiger Mensch, den so leicht nichts aus der Fassung bringt, aus der Ruhe bringt. Solche Menschen werden den Herz im Herzen treffen. Solche Menschen werden den Raum haben, andere zu Gott zu führen. Nicht durch Heer und oder Kraft, also weder durch äußerliche Stärke. Oh, wir holen uns ein Team von 500 Leuten hierher und errichten hier eine Gebetswand mit den 500 Leuten und erobern den Harz. Nee, nicht durch Heer und nicht durch Kraft. Oh, ich bin so stark. Oh, ich habe solche tollen Glaubenserfahrungen. Ich bin der Hecht. Ich kann alles niederreißen. Ich kann alle dafür gewinnen. Nee, nicht durch Heer und auch nicht durch Kraft, sondern allein durch Gottes Geist. Und Gottes Geist kommt eben nicht so mystisch wabern daher. Gottes Geist möchte Wohnung nehmen in dir, in dir, in dir, in dir, in dir, in dem Leben von uns allen. Gottes Geist möchte diesen Raum haben in deinem Leben. Gottes Geist möchte mehr Raum haben in deinem Leben. Er sagt, ich will dich füllen von der Fußspitze, vom großen Fußzeh an bis zur Haarkante. Ich will dich füllen. Wenn jetzt Adventszeit ist, es heißt ja so schön, oh, wir bereiten uns auf das Kommen des Christkind vor. Mir ist letztens aufgefallen, das Christkind ist eigentlich eine Märchenfigur. Habt ihr schon mal gesehen, wie das Christkind abgebildet wird? Das Christkind ist zum einen eine Frau. Ich wusste gar nicht, dass Jesus eine Frau war. Das Christkind, ich komme ja aus Franken, da gibt es dieses Nürnberger Christkindl. Das habe ich erst letztens jetzt wieder im Fernsehen gesehen, wie das den Weihnachtsmarkt eröffnet hat. Eine hübsche Sache, die hat mir recht gut gefallen. Diese Eröffnung war richtig feierlich, hat aber mit der Bibel nichts zu tun. Blondes, lockiges Haar, langes weißes Gewand, Engelsflügel. In der Bibel steht, als Jesus kam, lag er im Stall, in Windeln gewickelt. Mein theologischer Lehrer hat mal gesagt, der hat in die Windeln gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Der Herr dieser Welt macht in die Windeln. So klein wird Gott. Das ist Weihnachten. Wir feiern Advent. Wir bereiten uns auf die Ankunft Jesu vor. Auch das liegt ja ein bisschen schief. Jesus ist vor 2000 Jahren geboren worden. Der wird nicht alle Jahre wiedergeboren. Der reinkarniert nicht alle Jahre wieder. Sondern Jesus ist vor 2000 Jahren etwa plus minus geboren worden, ist in die Welt gekommen, hat etwa 33 Jahre gelebt, ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden, für all das Versagen und ist von Gott wieder auferweckt worden. Ich habe letztens mit meiner Tochter, die ist ja jetzt in der ersten Klasse, habe ich letztens erst darüber gesprochen. Und dann hat die gesagt, ja Papa, das heißt, wir feiern, Weihnachten ist dann der Geburtstag Jesu. Ja, wir feiern Weihnachten, ist das Geburtstagsfest Jesu. Papa, ist der aber alt! Ja, aber Jesus lebt bis heute und Adventszeit ist, sich dessen bewusst zu machen, Jesus lebt bis heute und wir feiern seinen Geburtstag. Nicht alle Jahre reinkarniert Jesus, sondern wir feiern seinen Geburtstag an Weihnachten. Happy Birthday, Jesus. Und Adventszeit ist die Zeit, sich auf diese Ereignis, auf diese Feier vorzubereiten und gerade innerlich. Und wie können wir Jesus näher kommen als durch seinen Heiligen Geist? Von daher finde ich die Adventszeit, schade, dass Pfingsten so weit weg liegt vom Advent, eigentlich gehört in die Adventszeit ganz bewusst das Öffnen komm Heiliger Geist in mein Leben, bereite mich auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott vor. Herr, ich möchte Neues in meinem Leben erleben. Herr, ich möchte erfahren, wie deine Frucht Raum gewinnt in meinem Leben. Ich möchte erfahren, wie Probleme überwunden werden. Und ich glaube daran, ich glaube ganz fest daran, dass Gott sein Versprechen hält. Dass Gottes Geist bis heute Probleme überwinden kann. Dass er dich mit deinen Problemen in deinem Alltag nicht allein lässt. Weder unsere Probleme hier in der Gemeinde, die wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht haben, noch die Probleme in deinem persönlichen Leben. Gottes Geist kann in deiner Lebenssituation Probleme überwinden. Manchmal stehen die Probleme wie ein Berg vor uns. Boah. Sage diesem Berg, wer ist der Berg, dass er Zerubabel im Weg stehen darf? Dieser Berg muss zur Ebene werden. Vers 7. Verspreche ich zu viel? Verspreche ich zu viel, wenn ich sage, dass Gott sich deine Probleme annehmen wird? Ich kann für die Einhaltung dieses Versprechens nicht garantieren. Aber ich stelle mich auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Ich glaube daran, dass diese Schrift hier nicht irgendein x-beliebiges Buch ist, sondern die Wahrheit, das Wort Gottes. Und ich glaube, dass das, was darin steht, wahr ist. Und da steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Ich möchte euch noch einladen, wenn wir noch eine Zeit haben des Lobpreises. Wer sagt, ja, ich will mich ganz neu öffnen für diesen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, füll du mein Leben neu. Lass uns dafür beten. Lass uns danach ausstrecken im Gebet und den Heiligen Geist bitten. Komm und fülle. Fülle uns, taufe uns mit der Kraft des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, sei du als Person hier. Komm du in dieses Leben. Komm du in diese Situation. Weil wir wollen es nicht bei der Theorie lassen, sondern ich lade euch ein. Kommt in der Zeit vom Lobpreis hier nach vorne und wir beten füreinander. Und wir wollen uns ausstrecken danach, nach dem Heiligen Geist, der uns versprochen ist. Amen.